Sie bilden komplexe Staaten und koordinieren sich dabei ohne Anführer. Es gibt Völker bei diesen Tieren, die andere versklaven, was nicht nur erfolgreich ist, sondern sogar in ihren Genen steckt. Wir wollen über Ameisen sprechen in dieser Folge von Erdfrequenz, dem Podcast der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, darüber, wie man diese Tiere züchtet, und ich möchte einer wirklichen Ameisenexpertin noch so manch anderes Geheimnis über diese faszinierenden Tiere entlocken. Zu Gast bei Erdfrequenz ist Barbara Feldmeier. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wie schön, dass du da bist. Starten würde ich gerne mit etwas, worauf ich mich die ganze Zeit schon freue, weil du es da so hingestellt hast auf unser Beistelltischchen, nämlich deine Mitbringsel oder den zwei Mitbringseln. Reich mir doch mal rüber, was du, falls ich es in die Hand nehmen darf.
Natürlich.
Was du mitgebracht hast, und ich versuche das für alle, die es jetzt nicht sehen, was ja unser Privileg ist, hier im Podcast zu beschreiben.
Sehr gerne.
Also, ich habe jetzt ein Kästchen in der Hand, wahrscheinlich so 10 mal 10 Zentimeter.
Ist es durchsichtig?
Ist es zugeklebt oder nicht? Es ist durchsichtig. Ich kann reingucken, und erst dachte ich, es ist unten mit Zellstoff ausgelegt, da sind ein paar tote Ameisen drin. Weil dass es Ameisen sein würden, damit habe ich ehrlich gesagt gerechnet. Aber sie leben und sie sind wahnsinnig klein. Also die haben nichts von der Größe von so einer Waldameise. Das ist vielleicht höchstens ein Zehntel. Wenn ich das jetzt aufmachen würde, was passiert?
Also gerne aufmachen. Es kann sein, dass eine Arbeiterin versucht rauszurennen, aber da passiert eigentlich nichts.
Pinkelt die mich dann an?
Nee, die sind ganz harmlos. Also mach wirklich gerne auf, weil dann kannst du noch viel besser auf dieses Glasscheibennest schauen. Mhm. Und du wirst da drin, wenn du genau hinschaust, sogar eine Königin sehen. Also das ist die große Dicke oder verhältnismäßig große Dicke. Und dann sind da noch ein paar mehr Arbeiterinnen und dann so kleine, ovale, bisschen beige aussehende Objekte. Und das sind inzwischen Larven. Also Aha. Die Eier sind noch kleiner. Das sind ganz kleine weiße Punkte normalerweise. Und das, was du da siehst, sind schon Larven.
Also dieses Kästchen ist mit drei sozusagen Querscheiben nochmal unterteilt. In der mittleren Abteilung liegt so ein Eppendorf-Gefäß heißt das, ne? Also so ein kleines Plastikgefäß mit Deckel drauf, was nach unten ein bisschen spitzer wird. Und in der anderen, einen seitlichen, ich stocke hier gerade, weil hier tatsächlich Ameisen anfangen rauszulaufen. Es sind insgesamt gar nicht so viele, ne? Also wenn man jetzt vor Augen hätte, hier wären Hunderte oder so, so ist es nicht. Also ich sehe jetzt hier auf Anhieb irgendwie 5, 6, 7 so. In der einen Abteilung gibt es noch so ein farbiges, rötliches, wie so Kunststoffdach oder so. Ist das, was du meinst, ist unser Glasnest?
Genau, da unten drunter ist dieses Glasnest, und wir haben eine rote Folie auf diesem Glasnest liegen, weil Ameisen kein Rot erkennen können. Das heißt, durch diese rote Folie simulieren wir den Dunkelheit. Also für die fühlt es sich tatsächlich an, als ob die in einer dunklen Höhle Aha. sitzen, obwohl wir die somit problemlos sehen und beobachten können.
Also ich kann in deren vermeintlich dunkle Höhle reingucken, und die umsorgen da ihre Larven, und dann gibt es tatsächlich so eine dicke, das ist die Königin?
Das ist die Königin, genau.
Die fühlt sich da eher wohl, weil sie meint, das wäre dunkel.
Ja, Aha. genau. Die denkt, sie sitzt zu Hause.
Was sind das für Ameisen? Weil also tatsächlich, die sind winzig. Ich denke gerade, besser, ich hätte meine Lesebrille auf.
Genau, also diese Ameisen gehören zur Gattung Temnothorax, und Temnothorax-Ameisen werden auch Eichelameisen genannt. Und Eichelameisen, da von denen, dadurch, dass die so klein sind, tatsächlich eine komplette Kolonie eben in eine einzige Eichel passen.
Wie groß ist eine Kolonie
dann? In diesem Fall ist es eben häufig bei den meisten Arten eine Königin und dann so zwischen 30 und 200 Arbeiterinnen. Das hängt auch davon ab, wie groß die Eichel ist. Es gibt auch Arten, die wohnen dann in hohlen Stöckchen, oder es gibt Arten, die wohnen in so Stein- oder Felsritzen. Aber eigentlich sind die Kolonien eben verhältnismäßig klein.
Also es hat nichts mit unseren Waldameisen zu tun, mit ihren riesigen Haufen, die dann irgendwie hunderte Meter weiter noch über die Wege laufen und so.
Nee, also in diesem Fall gar nichts. Was aber für uns natürlich super praktisch ist, weil wir eben in so einer kleinen 10 auf 10 Zentimeter Dose eine komplette Kolonie halten können. Was natürlich mit Waldameisen ein bisschen schwierig wird, die ins Labor zu transferieren.
Wo kommen die denn natürlicherweise vor, also neben deinem Labor?
Also Diese Art, die du da jetzt gerade in der Hand hattest, das sind amerikanische Ameisen, die wir in Arizona gesammelt haben, also in Bergen in der Wüste. Und die gibt es aber auch bei uns. Also wenn wir bei uns im Wald spazieren gehen und es da Stellen gibt, in denen eben Eichen vorkommen oder wo es manchmal auch ein bisschen trockener ist, da finden wir eben Verwandte von diesen Ameisen mit dem Nest hier jetzt. Also die gibt es bei uns in Europa, die gibt es aber eben auch in Amerika, die gibt es auch bis nach Japan. Also diese Gattung ist relativ weit verbreitet.
Und ich sehe die nur so wenig, weil die so klein sind. Und diese anderen dicken, fetten Waldameisen und so, die fallen mir einfach viel eher auf. Wenn ich genau hingucken würde, könnte ich sie sehen.
Genau. Also wenn du dich mal gemütlich auf einen Waldboden setzt in der Nähe von einer Eiche, dann kann dir das durchaus passieren, dass da auch mal so eine kleine Temnothorax vorbeirennt. Oder bei mir im Garten, da gibt es auch Totholz. Da gibt es auch noch mal andere Temnothorax-Arten. Da habe ich durchaus auch schon mal eine über mein Bienenhotel wandern sehen.
Mhm. Und also Vorteil von der Fachfrau, die das dann auch sieht und erkennt und weiß, was damit anzufangen ist. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, die pinkeln mich nicht an oder so. Ich glaube, jetzt sitzt eine außen auf der Kiste oben drauf.
Die ist geflüchtet.
Warte mal, fang die schnell nochmal ein und pack sie euch zurück. Nicht, dass die schmerzlich vermisst wird. Aber die pinkeln einen nicht an.
Nee,
oder also merke ich es nur nicht, weil die so klein sind und das so wenig wäre.
Also bei Ameisen gibt es tatsächlich mehrere Familien, nennt man das. Und da werden unter anderem eben Myrmizinen und Formizinen unterschieden. Und die Formizinen sind diejenigen, die die Ameisensäure produzieren. Und das sind diejenigen, die dich eventuell anpinkeln, wenn sie ärgerlich werden, wenn du an ihrem Nest rumfummelst, was du eigentlich nicht solltest. Und die hier gehören eben zu den Myrmizinen und die produzieren diese Ameisensäure nicht.
Was heißt denn die Myrmizin? Kann man das?
Knotenameise heißt das übersetzt auf Deutsch. Weil die zwischen ihren Körpersegmenten haben die so einen kleinen Knubbel, den man eben als Knoten bezeichnen könnte. Und die Knotenameisen, die beißen höchstens, aber du siehst ja die Größe von denen, also das
die kommen durch meine Elefantenhaut nicht durch.
Das tut nicht weh.
Okay. Temnothorax, wir haben wieder was gelernt. Ich würde gerne kurz eine kleine Runde Entweder-Oder mit dir spielen, um dir ein bisschen näher zu kommen, wie du so drauf bist in deiner Arbeit, was deine Arbeit ausmacht oder nicht. Du sagst einfach spontan immer das eine oder das andere, was dir gerade näher liegt. Muss auch nicht begründen, warum. Mhm. Pipettieren oder Datenberge durchforsten?
Pipettieren.
Ameisen beobachten oder Zuckmücken töten?
Ameisen beobachten.
Sonnenlicht oder Laborlicht?
Sonnenlicht.
Lieber, ach, ich frage es jetzt trotzdem, aber jetzt weiß ich ja schon, dass diese Frage ein bisschen Quatsch ist. 1000 Ameisen im Glas oder eine im Kittel?
Eine im Kittel.
Weil sie ja nichts macht. Deep Work oder Musik bei der Arbeit?
Deep Work.
Mikroskop oder Machine Learning?
Das ist schwierig. Momentan würde ich zu Machine Learning tendieren.
Lieber 100 Gigabyte Rohdaten oder 100 Ameisen?
Ja. Oh, das ist auch schwierig. Rohdaten.
9 to 5 oder nächtelang nochmal schnell die Analyse fertig machen?
Analyse fertig machen.
Zoom-Meeting oder Tür- und Angelgespräch?
Tür- und Angel.
5 Projekte parallel oder 1 ganz intensiv?
5 Projekte parallel.
Ah, wir ahnen ungefähr, wie du arbeitest, glaube ich. Stell dich doch mal kurz auch mit so Funktionsbezeichnung vor. Was ist hier in Senckenberg deine Funktion?
Also ich bin tatsächlich eine Mischung aus Labormanagerin und einer Wissenschaftlerin.
Und die Abteilung, in der du arbeitest, ist die Molekulargenetik?
Molekulare Ökologie. Und
bei Senckenberg Big F.
Richtig.
Dem Biodiversität- und Klimaforschungszentrum von Senckenberg.
Genau, ganz einfacher und kurzer Name. Und unsere Arbeit ist sehr vielfältig. Also wir gehen eben ins Feld, zum Beispiel Ameisen sammeln, zum Beispiel Buchen sammeln, Mücken, also verschiedene Organismen. Manchmal sammeln wir eben Tiere aus verschiedenen Populationen, die zum Beispiel aus unterschiedlichen Klimabedingungen kommen. Oder wir nehmen die Organismen auch mit ins Labor und machen dann mit diesen Organismen verschiedene Experimente, zum Teil eben in unterschiedlichen Temperaturen, um festzustellen, bei welchen Temperaturen können die die meisten Eier legen, ab wann wird es kritisch für die, wann sterben die. Also wir wollen sozusagen deren Phänotypen oder bestimmte Merkmale untersuchen im Labor. Und wir gehen dann aber eben einen Schritt weiter. Wir schauen uns die nicht nur so an, sondern wir extrahieren häufig RNA, um zu gucken, welche Gene sind denn dann exprimiert. Also was passiert, wenn ich die in kalte Temperaturen oder in warme Temperaturen setze.
Und zwar, was passiert auf Erbgutniveau, ne? Also nicht nur... Geht es denen nicht so gut oder so? Sondern
also in dem Fall mit RNA ist es wirklich nur, geht es dir nicht so gut? Und der andere Punkt ist dann, wenn wir die DNA extrahieren, können wir inzwischen wirklich komplette Genome von einzelnen Individuen sequenzieren oder auch von kompletten Populationen und können das dann eben wieder, also dann wirklich Gene und spezifische Veränderungen in diesen Genen zwischen Populationen vergleichen.
Jetzt würde ich gerne nochmal bei der Hands-on-Ebene kurz bleiben, bevor wir uns angucken, wie viele Chromosomen hat so eine Ameise und was steckt da denn alles drin. Jetzt hast du gesagt, diese Ameisen wurden in Arizona gesammelt.
Ja.
Wie sammelt man Ameisen, wenn die so klein sind? Weil du kannst sie ja nicht irgendwie anfassen oder so.
Ja, also bei diesen Arizona-Ameisen ist es tatsächlich so, dass die meisten in Felsspalten vorkommen. Das heißt, wir laufen da durch die Gegend in, ja, Bergen ist ein bisschen übertrieben, in den Hügeln und schauen eben, wo wir dort Felsen oder kleine Felsbrocken finden und suchen die dann eben ab nach kleinen Spalten. Und dann hat jeder von uns Taschenmesser oder wir haben sogar so Mini-Meißelchen mit dabei und dann klopfen wir die eben auf, klappen diesen dünnen Teil des Felsens oder des Steins zur Seite, öffnen das eigentlich wie so ein Buch so ähnlich und dann sitzt eben in diesem Spalt die komplette Kolonie mit der Ameise und den Arbeiter, also mit der Königin und den Arbeiterinnen. Und wir haben dann sogenannte Exhauster. Das ist ein etwas, ja, eigentlich ganz harmlos. Sagen wir mal, ein Mundstaubsauger ist das eigentlich. Mhm. Also das ist so eine Plastikröhre und im Deckel ist ein Loch. Durch dieses Loch führt ein Schlauch und über diesen Schlauch können wir die dann einsaugen und die landen dann im Röhrchen. Also wir atmen die nicht ein, zum Glück.
Ich wollte gerade sagen, naheliegende Frage. Jeder, der schon mal so ein Aquarium sauber gemacht hat, kennt das. Irgendwann saugt man mal zu viel und dann...
Genau, also das sind zum Glück zwei dran, die das verhindern, dass wir die auch einatmen. Und wir haben da auch so ein kleines...
so ein Ventil,
so ein Gase dran, damit die dann nicht direkt zu uns in die Rachenhöhle wandern, sondern die bleiben dann schön in dem Röhrchen. Und über dieses Röhrchen können wir die dann in ein Ziploc-Bag, in so eine Ziploc-Tüte, Plastiktüte überführen. Dann kriegen die noch ein paar Blätter und hinterher in der Hütte dann ein bisschen was zum Essen. Meistens kriegen sie Kekse, die wir natürlich auch sehr gut finden, und noch ein Wattebäuschen mit Wasser, damit sie nicht austrocknen. Und so können die dann auf die lange Reise von Amerika zurück nach Deutschland genommen werden.
Egal welche Kekse, oder gibt es Vorlieben?
Natürlich Chocolate-Chip-Cookies.
Von denen die Forschenden auch am meisten.
Richtig,
genau. Verstehe. Dann nehmt ihr die mit und setzt die hier in solche Kästchen.
Genau.
Und so leben die da, leben die drin.
Also die Ameisen aus Arizona finden diese Kästchen sogar sehr angenehm. Also die können hier problemlos 3 bis 5 Jahre, 6 Jahre bei uns dann im Labor weiterleben. Eigentlich solange die Königin lebt. Und das ist eben bei sozialen Insekten das Spannende, dass die Königin diejenige ist, die bei manchen Arten sogar 40 Jahre alt werden kann, also wirklich richtig alt. Und die Arbeiterinnen selber werden meistens nur so ein halbes Jahr, vielleicht mal 2, 3 Jahre alt.
Also das heißt, wenn du sagst, die Ameisen können so 3, 4 Jahre alt werden, dass eigentlich nur die Königin die ganze Zeit überlebt.
Genau.
Und alle um sie rum werden ständig sozusagen so ein bisschen erneuert und ausgetauscht.
Ja, genau, richtig.
Jetzt habe ich ein zweites Mitbringsel in der Hand. Man hört es auch. Knackt es eigentlich, wenn ich es richtig runter? Nee. Das ist so eine Laborpipette, ne? Also so ein großes Plastikding mit einem dickeren Bereich, den man in der Hand hat. Und unten wird es dann sehr schmal und oben hat es eben so einen Stempel oder wie man das im täglichen Leben nennen würde, zum Runterdrücken. So. Da unten kommen dann diese Spitzen drauf, einzeln und steril verpackt meistens oder so. Und damit pipettiert ihr was?
Damit pipettieren wir verschiedene Reagenzien, die wir brauchen, um eben DNA zu isolieren, die wir brauchen, um RNA zu isolieren, die wir inzwischen auch brauchen, um zum Beispiel epigenetische Mechanismen noch mit zu untersuchen, also so Dinge, die eben gerade die die Genexpression regulieren, also nochmal weitere Ebenen. Also sag mal, für alles, was wir an kleinen Mengen im Labor handhaben, brauchen wir diese Pipette.
Weil man die eben genau einstellen kann, wie viel, das sind wahrscheinlich Mikroliter oder so, das dann aufnimmt.
Ne? Richtig, also wirklich Mini-Mengen kann man damit handhaben.
Jetzt hast du deine Ameisenzucht und hast ja schon gesagt, du setzt die unterschiedlichen Bedingungen aus und guckst ja auch erstmal an, was macht es mit denen, wie reagieren die da drauf? Und dann willst du aber irgendwann von diesen Ameisen auch das Erbgut haben. Eine Frage vorab, wie viele Chromosomen haben denn so Ameisen? So wenige, wie sie klein sind, oder?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige und auch interessante Frage bei Ameisen, weil Ameisen tatsächlich extremst variabel sind. Es gibt Arten, von denen ist bekannt, dass die gerade mal 3 Chromosomen haben. Also wir Menschen haben 23. Bei den Ameisen ist es, oder bei manchen Arten eben nur 3. Und es gibt aber auch Arten, bei denen bis zu 70 gefunden wurden. Unsere Ameisen hier haben vermutlich, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 12
waren das. Also das heißt im doppelten Chromosomensatz dann 24.
Genau.
Und damit grob gesagt halb so viel wie ein Mensch.
Ja.
Dass das so unterschiedlich ist, ist ja total frappierend, oder? Weil man denkt jetzt immer, okay, da gibt es Unterschiede wahrscheinlich, aber als Nicht-Ameisen-Expertin, 3 bis 23 ist eine extreme Spannbreite.
Ja.
Sind die 20 von den 23 im Grunde überflüssig, irgendwas doppelt und dreifaches? Und warum kommen die anderen mit so viel weniger klar? Habt ihr schon irgendwie eine Ahnung?
Also so ganz genau wissen wir das ehrlich gesagt nicht. Es scheint so zu sein, dass bei manchen Arten die Chromosomen entweder fusionieren, also zusammenkleben, und die dann eben weniger Chromosomen, aber dafür längere haben. Und eben auch andersrum, dass die bei manchen Arten Teile des Chromosoms einfach abbrechen und die deswegen mehrere, aber kürzere haben. Ob jetzt wirklich genau die Anzahl der Chromosomen mit der Komplettlänge an DNA, dann dem Erbgut zusammenhängt oder nicht, so weit sind wir ehrlich gesagt noch nicht.
Jetzt gibt es eine Studie, auf die muss ich natürlich irgendwie auf jeden Fall zu sprechen kommen, weil das ziemlich durch die Presse ging. Ungefähr so hieß es, es gibt Ameisen, die sind total fies, also mit so einer Vermenschlichung da hinten dran, ne? Denn die versklaven andere Völker. So.
Ja.
Sind das diese Ameisen aus Arizona oder welche Art ist es und was genau ist da los?
Also das sind die da nicht. Bei denen ist das Interessante, also um kurz abzuschweifen, bei denen ist das andere, dass die sowohl kleine als auch große Königinnen haben. Und häufig ist es so, dass die großen Königinnen die einzigen Herrscherinnen in einer Kolonie sind, also eine einzige Königin. Und bei den kleinen ist es häufig so, dass wir da mehrere finden, stellenweise bis zu 20 Königinnen in einer Kolonie. Und die Annahme ist, also
sorry, dass ihr dazwischen greife, die dann auch Eier legen und sozusagen wie gleichberechtigt sind.
Genau.
Also 20 auf Augenhöhe existierende Königinnen, die sich gegenseitig auch in Ruhe lassen.
Ja, genau. Und wir vermuten, dass das mit den Umweltbedingungen zusammenhängt. Also dass in Umwelten oder in Gegenden, die sehr angenehm für die Ameisen sind, reicht es, eine Königin zu haben. Und in Umwelten, die eben sehr unvorhersehbar sind, also zum Beispiel dort, wo es kalt ist und vielleicht mal eine Königin einen harschen Winter nicht überlebt, ist es praktisch, noch so ein paar Backup-Königinnen zu haben, die die Kolonie eben weiterführen. Und es ist eben häufig so, dass in Umweltbedingungen wie zum Beispiel starke Winter, kalte Winter, dass dort häufiger Arten vorkommen oder Kolonien vorkommen mit den kleinen und vielen Königinnen im Vergleich zu gemütliche Bedingungen direkt an einem gemütlichen Fluss oder sowas, da sind es dann die Einzelnen.
Und wenn ich ein Volk mit so vielen Königen schnappe und vom einen ins andere versetze, verändern die sich? Also ich nehme die aus der harschen Umgebung in die gemütliche und dann sterben 19 von 20 Königinnen und eine bleibt und wird ein bisschen dicker und fetter oder und andersrum? Oder wie ist das?
Also das können die nicht. Am Ende ihrer Entwicklungszeit, also wenn sie dann die letzte Stufe wirklich zum adulten Tier durchmachen und dann ihre feste Körperhülle, die Cuticula, ausformen, das ist das Ende der Entwicklung und damit ist auch klar, was die werden und wer sie sind. Und wir wissen jetzt seit ganz, ganz kurzem, da ist eben meine Kollegin in Mainz, die Frau Professor Feuzig mit dran. In ihrer Gruppe wurde jetzt vor kurzem rausgefunden, dass auch diese Ameisen ein sogenanntes Social Chromosome haben. Da gibt es also einen Teil im Erbgut, der ist stellenweise im Prinzip auf dem Chromosom einfach umgedreht. Und damit werden gewisse Gene anders abgeschrieben oder gar nicht mehr abgeschrieben. Und das führt dazu, dass so eine Königin eben eine kleine Königin wird und nicht eine große Königin. Also es gibt da im Prinzip ein genetisches Rezept, Kochbuch, Anweisung. Dieses Individuum wird jetzt eine kleine Königin. Und wenn ich eben nicht diesen umgedrehten Teil habe, dann werde ich eine große Königin.
Mhm. Und wenn es einmal so ist, dann ist es so. Und das Interessante für euch ist, was bewirkt, dass das eine oder das andere sozusagen zur Ausprägung kommt.
Genau.
Jetzt müssen wir unbedingt auf die Fieslinge in Anführungsstrichen kommen mit den Sklavenameisen aus dem anderen Volk. Also es ist nicht diese Art, aber auch eine aus dieser Gattung.
Genau. Und da gibt es spannenderweise eben auch in Amerika sogar gleich mehrere Arten, die das machen. Also es gibt auch Arten bei uns in Europa. Die scheinen allerdings sehr kälteliebend zu sein, was bedeutet, dass die momentan auch immer weniger werden. Also wir finden die zum Beispiel noch in Österreich. Also das ist zumindest eine Stelle, wo wir wissen, dass die noch vorkommen. Aber es gibt eben gleich mehrere Arten in Amerika, was es dann eben spannend macht, die auch zu vergleichen und dann zum Beispiel auch genomisch zu gucken, was ist denn der Unterschied. Also wir nennen die Sklavenhalter, was heutzutage nicht mehr ganz so angebracht ist und die dann häufig auch einfach nur als Parasit, das wären dann die Sklavenhalter, und als Wirt, die Wirte bezeichnet werden. Aber im Prinzip ist es so, dass diese Sklavenhalterameisen eben im Sommer losziehen und nach Wirtskolonien suchen. Wenn die Scouts, also die Suchameisen der Sklavenhalter, eine Wirtskolonie finden, gehen die nochmal zurück zu ihrem Nest, geben ihren Schwestern Bescheid, hier, ich habe da was Neues entdeckt, nehmen die mit, zeigen denen, wo eben dieses Wirtsnest ist und dann haben die unterschiedliche Strategien, wie die eben versuchen, ihre Wirte zu überfallen, um von denen die Brut, also die Jungen, zu klauen und wieder mit nach Hause zu nehmen.
Also die klauen nicht die Eier?
Auch.
Auch?
Ja.
Und auch sozusagen schon ausgebildete, aber noch ganz junge Ameisen.
Eben zum Beispiel auch diese Larven, die du da vorhin in dem Nest gesehen hast. Und es gibt eine solche Sklavenhalterart, die produziert ein Pheromon, also einen Geruchsstoff, den sie im Wirtsnest absondert. Und dieser Stoff führt dann dazu, dass die Wirtsameisen völlig in Panik ausbrechen. Die rennen dann eigentlich kopflos durch das Nest. Ganz viele rennen einfach aus dem Nest und kümmern sich überhaupt nicht mehr um eben ihre Jungtiere, um die Brut. Und die Sklavenhalterameisen können dann eigentlich in aller Ruhe diese Brut einsammeln und mit nach Hause nehmen.
Die schleppen die dann davon, schleppen die in ihr eigenes Nest und dann?
Und dann schlüpfen die irgendwann. Also das ist eigentlich so der einzige Zeitpunkt, zu dem die Sklavenhalterameisen ganz am Anfang tatsächlich mal, sagen wir mal, normale Ameisenarbeit übernehmen, bis eben die ersten Wirtsameisen geschlüpft sind. Und sobald es die gibt, übernehmen die Wirtsameisen die komplette Arbeit von Futtersuche, Königinnenpflege, Brutpflege, auch die Pflege der Sklavenhalterarbeiterin. Und die sitzen, sobald es eben Wirte gibt, eigentlich nur im Nest und warten dann auf die nächste Saison, zu der sie wieder losziehen und eben neue Wirtsameisen, neue Sklaven sammeln.
Und so lang, heute würde man sagen, chillen die und lassen sich füttern.
Jo, genau.
Und ist es dieselbe Art? Also die überfallen sozusagen eine andere Kolonie ihrer eigenen Art und schnappen die, oder ist es eine andere Art?
Andere Art. Also das ist
und wieso, also warum die sich nicht wehren in dem Moment, wo der Nachwuchs geklaut wird, hast du erklärt, liegt an diesem Duftstoff, der die völlig panisch macht. Aber wieso schlüpfen die Larven und machen bereitwillig, was die anderen so wollen? Programmieren die irgendwie um oder können die nicht anders?
Also bei Ameisen ist es vermutlich so, dass die schlüpfen und dann eben den Geruch, den sie vorfinden beim Schlüpfen, als ihren eigenen Nestgeruch wahrnehmen. Und durch gegenseitiges Putzen wird innerhalb einer Kolonie auch immer sozusagen Koloniegeruch generiert und weitergegeben zwischen den Arbeiterinnen. Und dann riechen die alle gleich und die denken, sie sind eben bei sich in ihrer Mutterkolonie zu Hause und kennen das gar nicht anders. Sagen wir mal, das ist die Norm. Es gibt aber tatsächlich auch ein paar Fälle oder Hinweise. Das wird dann Sklavenrebellion genannt, wo die Arbeiterinnen tatsächlich angefangen haben, die Sklavenhalter Arbeiterinnen anzufallen oder sogar auch mal die Königin rauswerfen. Also bei denen scheint das nicht funktioniert zu haben. Und da wissen wir aber nur nicht so genau, warum.
Hast du sowas beobachtet?
Ich nicht, ein Kollege von mir, ja.
Ja, verrückt. Mhm. Also das schafft ja auch nicht so eine einzelne Ameise, ne? Die irgendwie aus irgendwelchen Gründen von diesen ganzen Staatenpheromonen da nicht so beeindruckt ist und denkt, ihr könnt mich ja halt denken. Tun die natürlich insofern so nicht, aber sozusagen gegen diesen Strom schwimmt und irgendwas ganz anderes macht und als Wirt ihre parasitischen Ameisen anfängt zu bekämpfen. Das heißt, das müssen die ja auch zusammen machen.
Ja, genau.
Da muss ja auch wieder irgendeine Art von Koordination erfolgen, dass sich mehrere von denen möglichst alle natürlich zusammenrotten und sinnvoll dann da vorgehen. Um so eine fette Königin rauszuschmeißen, braucht es ja wahrscheinlich schon allein ein paar.
Also da ist es dann meistens so, dass wenn die wirklich aggressiv werden, fangen die auch an, selber ihren Geruch zu verändern, beziehungsweise Signale zu senden, hier ist irgendein Eindringling und der muss angegriffen werden. Und über diese Information fangen die anderen dann auch an. Und es ist manchmal gar nicht so sicher, ob die anderen dann tatsächlich im ersten Moment wissen, was sie da tun und warum sie es tun. Aber sie kriegen ein Signal, hier ist irgendein Eindringling, wir müssen da jetzt dagegen vorgehen und machen eben erstmal mit.
Und dann macht der Schwarm los sozusagen.
Jo, genau.
Ja. Ja. Was ihr jetzt untersucht habt, ist, dass das Ganze natürlich irgendwie total interessant zu beobachten ist und so, aber dass das eben auch eine Entsprechung auf genetischer Ebene hat. Auch genau diese Strategie loszuziehen, die anderen einzusammeln und sich ein fettes Leben zu machen auf deren Kosten so und dass da unterschiedliche Strategien bei unterschiedlichen Arten am Start sind, die genetisch festgelegt sind.
Ja.
Erste Frage vorab. Wenn wir jetzt diese winzigen Ameisen hier haben und du deren Erbgut analysieren willst, wie machst du das? Also du machst wahrscheinlich, nimmst diese einzelnen Ameisen da raus und machst sie irgendwie platt.
Ja, genau. Normalerweise stecken wir die vorher in die Gefriertruhe.
Ja.
Und für Insekten ist Einfrieren ein verhältnismäßig freundlicher Tod, weil es einfach irgendwann kalt wird und dann kriegen die schon gar nichts mehr mit. Dann werden die auch meistens zermörsert.
Im Ganzen einfach.
Weil die eben so eine dicke Cuticula, also diese äußere Haut haben, die sehr hart ist. Und dann kommen eben Reagenzien dazu, die helfen, die ganzen Muskeln und Organe zu zersetzen und eben dann auch die Zellen aufzulösen. Und wenn die Zellen aufgelöst werden, wird die DNA freigesetzt. Und dann kommen einige Waschschritte dazu, um eben alles andere rauszuwaschen, um am Ende wirklich nur die pure, reine DNA zu haben. Und dann hängt so ein bisschen davon ab, was ich genau damit machen möchte. Wenn ich wirklich ein komplett nagelneues Genom konstruieren möchte von einer Art, die bisher noch kein Genom hat, dann brauche ich ganz lange DNA und muss sehr, sehr vorsichtig bei der Isolation sein. Wenn es mir jetzt darum geht, ich habe bereits ein Genom und ich möchte aber von vielen Individuen DNA sequenzieren, dann ist es egal, dann nehme ich normalerweise kleinere Schnipsel und kann eben sehr viel davon sequenzieren und das ist günstiger als diese langen Stückchen. Und wir schicken die DNA dann zu einer Firma, die das Sequenzieren für uns übernimmt. Und wir kriegen von denen dann irgendwann Dateien mit Gigabasen an Daten, also sehr große Dateien. Und damit ist der Laborteil beendet und es geht die Arbeit am Rechner los. Und dann.
Das heißt ja aber auch anteilsmäßig, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, stehst du wirklich nur relativ kurze Zeit überhaupt im Labor, oder? Oder wie viel an deinem Job? Du bist jetzt Laborleitung und machst einzelne eigene Forschung. Wahrscheinlich ist es deswegen so anteilsmäßig nochmal ein bisschen verschoben. Aber wie viel von deinem Job ist tatsächlich so pipettieren und wie viel ist was alles andere?
Also ja, es ist vermutlich 10-20%. Mhm. Und dann sind es wahrscheinlich so 30% wären Experimente und inzwischen wirklich der Großteil dann am Rechner.
Und dann kommen da so Datenberge an. Also wahrscheinlich werden die irgendwo hochgeladen und du kannst darauf zugreifen.
Genau.
Kann man das mit irgendwas vergleichen, wie viel das ist? Jetzt bei so einem Ameisen-Genom, also da, weiß nicht, wie viele Ameisen du dann da beprobt hast und wie viele Erbgute von Ameisen dann da drin sind, aber wie viel ist das an Daten?
Also für eine einzige Ameise bekommen wir bei Transkriptom circa 10 Gigabyte an Daten und für ein Genom sind das eher so 50 Gigabyte an Daten. Also wirklich riesige Mengen und wenn wir die bearbeiten, geht es inzwischen schon in die Terabyte. Also wir brauchen inzwischen wirklich Hochleistungsrechner, um diese Daten wirklich bearbeitet zu bekommen. Und auch sehr viel Storage.
Speicherplatz.
Speicherplatz, genau. Ja. Das ist eigentlich inzwischen somit das Hauptproblem, dass man da überhaupt genug Platz hat für diese riesen Datenmengen.
Trotzdem hast du ja vorhin sehr eindeutig gesagt, lieber 100 Gigabyte Rohdaten als 100 Ameisen. Insofern liegt dir ja da trotzdem total was dran. Und du hast gesagt, Machine Learning eher als Mikroskop. Mhm. Du sitzt ja nicht alleine vor deinem Rechner und musst jahrelang dich irgendwie da durchfräsen, sondern inzwischen lasst ihr euch dann natürlich irgendwie auch helfen. Kann man das für Laien kurz erklären, an welchen Arbeitsschritten dir sozusagen Computer, Rechenkapazität, Machine Learning was abnimmt?
Also ganz kurz und einfach runtergebrochen habe ich vorhin gesagt, dass ich lieber diese Datenmengen hätte, weil man da einfach direkt seine Finger an die Analysen legen kann. Und aus diesen Analysen kommen ja die spannenden Ergebnisse. Und das ist eigentlich der beste Teil daran, dass man dann plötzlich aus der Arbeit vorher Ergebnisse bekommt und die interpretieren kann und damit hoffentlich seine Fragen beantworten kann. Oder ganz häufig passiert es auch bei uns, wir sehen Muster, mit denen wir erstmal überhaupt gar nichts anfangen können und es ganz anders aussieht, als wir es erwartet hatten und sich dann aber 2-3 Schritte weiter rausstellt, ist es eigentlich noch viel spannender, als wir das erwartet hatten. Und das ist eigentlich so der spannende Teil dann an der Arbeit, wenn man die Daten analysiert und dann zu seinen Ergebnissen kommt.
An welcher Stelle nimmt dir Machine Learning was ab? Also wird da irgendwie Datenschrott raussortiert, was ja wahrscheinlich noch der geringste und am einfachsten zu erklärende Schritt ist? Oder was macht das noch?
Also das sind jetzt ganz neue Methoden und die sind tatsächlich auch noch in der Entwicklung. Also wir haben mit Machine Learning sind wir erst wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang und wir können diese Methode hoffentlich dazu verwenden, um noch viel mehr Ergebnisse aus so einem riesigen Genom rauszuziehen, als wir dazu bisher in der Lage sind. Also momentan bestehen die meisten Analysen aus Vergleichen von kleinen Teilen des Genoms, die eben in für die Proteine, für die Bestandteile der Organismen zuständig sind. Und der Großteil des Genoms, von dem man bisher dachte, das ist einfach nur Schrott eigentlich, das ist schwarze Materie, die kein Mensch braucht, stellt sich jetzt so nach und nach raus, dass da eigentlich auch ganz viele kleinere Faktoren drin versteckt sind, die aber für die Regulation und das letztliche oder so die Feinarbeiten wichtig sind. Mhm. Und momentan gibt es da noch keine tollen Methoden und Werkzeuge dazu, die rauszusuchen. Und da haben wir so ein bisschen die Hoffnung, dass Machine Learning uns dabei eben helfen kann.
Also einfach unterstützt sozusagen, die Muster zu finden und hinzugucken, wo man vielleicht mit dem Wissen, was ihr von vorher habt, so nicht unbedingt hingucken würde.
Genau.
Okay. Ja. Ich würde noch einmal eine Runde Mythos oder Wahrheit einlegen. Mhm. Zu Ameisen. Erstens, alle Ameisen in einem Staat sind Schwestern. Mythos oder Wahrheit?
Das ist so eine halbe Fangfrage.
Das war nicht beabsichtigt.
Also ich würde sagen, großteils Wahrheit, aber es gibt Ausnahmen.
Kannst du in einem kurzen Satz erklären, wieso?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel an unsere Sklavenhalterameisen denken, gibt es in dieser Kolonie Schwestern, das sind die Sklavenhalterarbeiterinnen. Und dann gibt es aber ihre Wirtsarbeiterinnen, die definitiv nicht deren Schwestern sind. Und es kann auch sein, dass die Wirtsarbeiterinnen sogar aus mehreren Kolonien kommen. Das heißt, alle, die dort drin sind, müssen nicht unbedingt Schwestern sein. Und es gibt auch Ameisenarten, bei denen, anders als ich das vorhin beschrieben hatte, mit große, kleine Königin und die Kleinen sind, bilden dann eine Kolonie. Dort kann es sein, dass das alles Schwestern sind. Es kann aber auch sein, dass sich da wirklich Königinnen aus verschiedenen Familien zusammenfinden und eine neue Kolonie gründen.
Mythos oder Wahrheit? Ameisenstraßen. Bei Ameisenstraßen gibt es schlimmere Staus als auf der A9.
Mythos.
Aber tatsächlich passiert es ja leicht, dass diese Straßen unterbrochen werden, wenn nämlich was passiert?
Vielleicht einfach und alleine nur ein Ästchen drauf fällt, gibt es erstmal ein bisschen Chaos und Stau.
Ich ahne, wie die nächste Antwort ausfallen wird, nachdem wir über diese fiesen Räuberameisen, die die anderen für sich arbeiten lassen, gesprochen haben. Ameisenstaaten sind die besseren Demokratien.
Ja, nicht immer.
Ameisen sind genetisch auf ihre Rolle programmiert.
Das stimmt so auch nicht ganz.
Kommen wir gleich noch drauf. Lass uns über die Rollen reden, die genetisch sozusagen programmiert sind und sich ja auch bei unterschiedlichen Ameisenarten im Laufe des Lebens verändern können. Ne? Ja. Auch dazu hast du geforscht und kannst wahrscheinlich am besten erklären, wie das mit der Arbeitsteilung funktioniert und in welchem Alter bei bestimmten Ameisenarten die was machen.
Ja, also da muss man hauptsächlich zwischen zwei Typen unterscheiden. Es gibt Ameisenarten, die tatsächlich vorprogrammierte Kasten haben. Also wenn man an die Blattschneiderameisen zum Beispiel denkt, da gibt es Arbeiterinnen, die für die Pilzzucht oder Pilzversorgung zuständig sind. Und das sind Mini-Ameisen, die sind sogar noch kleiner als die, die ich dir mitgebracht habe. Und da gibt es dann eine Größenspannbreite von, also ich würde sagen, die sind sogar kleiner als ein Millimeter, bis hin zu 2 Zentimeter großen, diesen Blattschneiderameisen, die dann in die Bäume klettern und da eben die Blattscheiben abschneiden. Und je nachdem, welche Größe die haben, und die bleiben auch wirklich ihr ganzes Leben lang diese Größe, übernehmen die unterschiedliche Arbeiten. Bei den Ameisen, die wir untersuchen, also zum Beispiel auch denen, die ich dabei habe, ist es so, dass die abhängig von ihrem Alter unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Und die jüngsten Arbeiterinnen, die gerade geschlüpft sind, sind diejenigen, die anfangen mit so ein bisschen Brutpflege. Also die sind ganz nah an den Eiern und den Larven. Die übernehmen vielleicht das Futter, das Arbeiterinnen von draußen reinbringen und füttern dann, kümmern sich auch um die Königin und sind also erstmal im Nest beschäftigt. Es gibt dann welche, die auch anfangen, zum Beispiel Nestverteidigung zu übernehmen. Und dann die alten Ameisen sind diejenigen, die rausgehen zur Futtersuche. Und es wird vermutet und macht eigentlich auch Sinn, dass eben die älteren Ameisen diejenigen sind, die nach draußen gehen, da die sowieso schon näher am Tod sind als die gerade frisch geschlüpften.
Wäre nicht und so schlimm, wenn die irgendwie auf der Strecke bleiben.
Genau, richtig. Also es ist ressourcenschonend sozusagen, diese Arbeitsteilung so einzurichten.
Und dieser Switch von erst Brutpflege, dann Versorgung der Älteren, dann irgendwann rausgehen, das entscheiden die nicht irgendwie oder da kommt nicht die Königin und sagt, ab heute hast du einen neuen Job, sondern das passiert auch wieder auf genetischer Ebene mit so einem, ich weiß nicht, darf man sowas wie Umschalten sagen oder so?
Also es wäre eigentlich auch genau der Begriff gewesen, den ich dann gewählt hätte. Und ja, genau, also das funktioniert dann so. Es gibt verschiedene Hormone und Stoffe im Körper, die sich eben im Laufe des Alterns ändern. Und je nachdem, wie das Verhältnis von diesen Stoffen ist, fängt die Ameise dann an, unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen. Und was wir rausgefunden haben, scheint dieses, wir übernehmen andere Aufgaben, mit daran zu liegen, dass durch die Umstellung dieser Verhältnisse es auch dazu kommt, dass die Ameisen dann plötzlich andere Sachen wahrnehmen oder gewisse Sachen nicht mehr wahrnehmen und deswegen dann anfangen, andere Aufgaben zu übernehmen. Und das mit jüngere Ameisen übernehmen die eine und ältere Ameisen die andere Aufgabe ist zumindest bei unseren Temnothorax-Ameisen so, dass das eben ein bisschen variabel ist. Also wenn wir jetzt alle Sammelarbeiterinnen entfernen, dann können eben die jungen Arbeiterinnen anfangen, Futter zu suchen.
Sind die nicht sozusagen lost, weil niemand mehr von draußen was reinschleppt, sondern das ist so ein atmendes System, dann wird das auch angepasst im Start.
Richtig. Also dann kriegen die mit, wir haben Hunger, unsere Larven haben Hunger. Also die können tatsächlich eben auch Stoffe absenden, die dann sowas wie ich habe Hunger schreien bedeutet. Ja. Und dann ist klar, hier muss jemand zum Futtersuchen gehen und scheinbar kommt da gerade nichts von draußen. Und dann gibt es eben Arbeiterinnen, die schon vielleicht ein bisschen älter sind und dann fangen die eben an, auf Futtersuche zu gehen, damit die Kolonie eben weiter überlebt.
Und das alles leitest du aber tatsächlich aus Genomanalysen ab?
In erster Linie hier erstmal aus Transkriptomen. Also wir gucken uns, welche Gene werden zu einem gewissen Zeitpunkt abgeschrieben. Und bei manchen Genen weiß man eben schon, welche Rolle die haben. Beziehungsweise ist so unsere erste Annahme, dass alles, was zu einem gewissen Zeitpunkt abgeschrieben ist, dass das auch irgendeinen Nutzen haben muss. Und dann vergleichen wir eben zum Beispiel so eine Fouragierameise mit einer, die sich drinnen um die Brut kümmert und schauen, welche Gene sind bei der Fouragierameise.
Was ist Fouragier?
Die Futtersuche. Ja. Die Futter sucht, welche Gene sind da abgeschrieben und welche haben die sich um die Brut kümmern.
Und im einfachsten Fall ist wahrscheinlich irgendein Gen, was ein Hormon sozusagen, wie ist das richtige Wort? Also was für ein Hormon kodiert, was direkt für irgendwas verantwortlich wäre, aber natürlich ist es oft nicht so einfach, ne?
Genau, und häufig finden wir eben 100 Gene und von der Hälfte davon wissen wir nicht mal, was das ist. Und man kann dann eben sowas wie ein Knockout machen. Das haben wir zum Beispiel auch einmal bei den...
Ihr produziert Knockout-Ameisen?
Also wir können den RNA füttern, die sozusagen das Negativ von der eigentlichen RNA ist.
Also du blockierst.
Und dann binden die ein Gen. Und somit kann kein Produkt von diesem Gen gebildet werden.
Ja.
Und dann beobachten wir, ob sich tatsächlich im Verhalten was ändert. Und wir konnten das eben mit einem Gen, das wir bei so einer Genexpressionsstudie als sehr stark exprimiert bei einer Ameise, die so einen Sklavenraubzug durchführt, also sehr hochreguliert ist, haben wir ausgeschaltet. Und das Resultat war, dass die Ameise immer noch loslief und in die Wirtskolonie eingedrungen ist und dann dort einfach sitzen geblieben ist.
Da stand sie dann und wusste nicht, was sie soll.
Ja, Genau, und damit war der Raubzug im Prinzip beendet, weil sie nicht nach Hause ist, um ihren Schwestern Bescheid zu geben, ich habe hier eine Wirtskolonie gefunden, sondern die ist einfach dort in dieser Kolonie sitzen geblieben. Durch das Ausschalten von einem
von
einzigen
einem
Gen.
Von einem einzigen Gen.
Ja.
Wie bist du auf die Idee gekommen, Ameisen zu erforschen?
Ja, also einerseits fand ich Ameisen schon immer spannend und dann muss ich sagen, war es aber eigentlich so ein bisschen Zufall, dass ich für meine damals noch Diplomarbeit in Würzburg an der Uni war und da gab es damals auch noch Tropenökologie und da war eben ein Projekt ausgeschrieben mit Ameisen-Pflanzeninteraktionen in Malaysia. Und da habe ich als erstes ein Praktikum durchgeführt und fand es super spannend und bin dann da gleich für meine Diplomarbeit geblieben. Und das Interessante dort ist, dass es eben in Malaysia Ameisenbäume gibt, also die heißen dann Ameisenpflanzen. Und bei diesem System ist es so, dass die Pflanzen tatsächlich hohle Stämme produzieren, generieren oder haben. Und in diese hohlen Stämme können die Ameisen einziehen. Und dann gibt es dort eben 1:1 Verbindungen oder stellenweise gibt es auch ein bisschen generalistische Ameisen, die eben auf mehreren Baumarten vorkommen und es gibt welche, die immer nur spezifisch auf einer vorkommen.
Und das ist eine Symbiose? Die Ameisen profitieren nicht nur, weil sie da leben können oder vor allem deswegen und der Baum hat was davon?
Der hat eine wunderbare Verteidigung, da die Ameisen eben zum Beispiel Raupen und andere Pflanzenfressfeinde von dieser Pflanze fernhalten.
Aha. Und also dann war sozusagen, warst du auf der Spur der Ameisen?
Da war ich auf der Spur der Ameisen. Und ich bin dann ein bisschen abgedriftet. Ich habe eine Zeit lang mit Hausfliegen gearbeitet, bei denen ein super spannender Geschlechtsbestimmungsmechanismus gefunden wurde. Und zwar gibt es da tatsächlich Gradienten. Also normalerweise haben Fruchtfliegen genauso wie wir Menschen XY-System, dass XX werden Weibchen und XY-Geschlechtschromosomen werden Männchen. Und es gibt aber tatsächlich Gradienten in Japan und bis dato in Italien. Und wir haben dann eben nochmal einen zusätzlichen Gradienten in Afrika auch entdeckt, dass hin zu wärmeren Klimata ändert sich das auf einmal. Also es gibt dann Populationen, da gibt es wirklich verschiedene, also das Y-Chromosom bei den Fliegen beinhaltet den sogenannten Männchenbestimmungsfaktor, M-Faktor. Und der sitzt normalerweise auf dem Y-Chromosom. Und wenn es wärmer wird, springt dieser Faktor, oder das sah zumindest so aus, auch auf andere Chromosomen. Und dann gibt es plötzlich Individuen, die mehrere dieser Faktoren haben. Und damit nicht plötzlich alle Individuen nur Männchen sind, was ja das Ende dieser Population bedeuten würde, hat sich tatsächlich ein dominanter Weibchenfaktor gebildet. Und dann ist es ein Switch zu ZW, wie auch bei Vögeln. Dann sind auf einmal die Weibchen diejenigen, die zwei verschiedene Chromosomen haben und die Männchen dann anders. Also da war so ein Ausflug in die Fliege. Und dann danach ging es weiter mit Schnecken. Und dann kam ich wieder zu den Ameisen.
Das mit den Fliegen klingt natürlich auch super für irgendwie so einen Science-Slam oder so, ne, wenn man es noch so ein bisschen zuspitzt. Okay, wo ist der Switch zum Klimawandel? Also wir haben jetzt einen Haufen davon gehört, sozusagen, was machen diese einzelnen Ameisen? Und das ist natürlich irgendwie spannend, sich zu überlegen, wie die losziehen und andere ausräubern und so. Du hast erzählt, wie du das auf Erbgutebene dir anguckst und was man da weiß und was man eben auch noch nicht weiß. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, warum ihr das macht, ne? Sozusagen so Grundlagenforschung, um endlich mal genau zu wissen, wo im Erbgut dieser Ameise versteckt ist, warum die immer räubert und wie wir es ausschalten können. Sondern?
Ja, also ich würde da gern noch ein kleines bisschen weiter ausholen und noch mal eine zusätzlich eigentlich spannende Geschichte mit einflechten. Und zwar ist eine interessante Sache bei den Insekten eben auch noch, wie die riechen. Was einerseits sehr interessant und wichtig ist eben bei den sklavenhaltenden Ameisen, nachdem die Wirte eben über den Geruch feststellen, dass wir dort angegriffen werden von einem Sklavenhalter und die natürlich versuchen, diesen Geruch auch sehr gut wahrnehmen zu können. Auf der anderen Seite versuchen die Sklavenhalter entweder ihre Wirte zu imitieren, um genauso zu riechen wie die, oder sie versuchen halt eben diese Geruchsstoffe, die sie verraten, so gering wie möglich in ihrem sogenannten Geruchsprofil zu haben. Und diese Gerüche sind bei Insekten und vor allem eben auch wieder bei Ameisen sehr spannend, da die zwischen selbst nah verwandten Arten extremst unterschiedlich sein können. Und die Gerüche unterscheiden sich halt eben sowohl zwischen Kolonien, zwischen Arten und eben bei sozialen Insekten auch innerhalb einer Kolonie. Riecht eine Königin anders als eine Futtersucherin, die riecht anders als eine, die sich um die Brut kümmert. Und die Männchen riechen natürlich auch nochmal anders. Und Männchen und Weibchen ist eben unterschiedlicher Geruch eigentlich bei allen Insektenarten so. Und ich kam da dazu durch einen Kollegen, der eben sowas wie WG-Ameisen untersucht hat in Französisch-Guyana. Da gibt es nämlich auch wieder ganz kleine, die sind ein bisschen kleiner sogar noch als die.
Also so ein Millimeter oder so.
Mini. Und davon aber wirklich richtig viele. Also die bilden dann gemeinsam mit ihren WG-Partnern wie so Wespennester, sehen die beinahe aus. Die können so groß sein wie eine Faust, aber wirklich auch einen halben Meter lang sein. Und die findet man eben in den Baumkronen oder manchmal auch in Büschen glücklicherweise. Da kommen wir dann auch dran. Und die großen Ameisen, mit denen die sich das Nest teilen, das wären zum Beispiel welche, die auch wehtun. Also die pinkeln nicht, sondern die beißen und die wissen genau, wo sie beißen müssen. Und da hat mein Kollege eben festgestellt, dass da in einer relativ oder in einem nicht zu großen Gebiet die Tiere sehr unterschiedlich gerochen haben. Und dann waren wir da unterwegs und haben eben einige Kolonien gesammelt.
Du sagst es jetzt so, aber das ist ja nichts, was wir riechen können, oder? Also der ist nicht schnuppernd durch die Gegend gegangen, sondern das ist ja eigentlich auch schade daran, oder? Ihr wisst, da sind total viele Gerüche am Start und nichts davon können wir wahrnehmen.
Nee, also wir selber riechen das tatsächlich leider nicht. Man braucht dazu ein Gaschromatographiegerät und wir müssen eben diese Kohlenwasserstoffe heißen, die Dinger, die da draußen auf der Außenseite von der Cuticula, also der Insektenhaut, liegen, müssen wir erstmal ablösen und dann kommt es in dieses Gerät und je nachdem, wie die genaue chemische Verbindung dieser Stoffe ist, werden die früher oder später verbrannt. Und es gibt dann ein spezifisches Bild.
Also tatsächlich wie so ein Muster, das du ausdrucken kannst auch, oder dass das Ding dir jedenfalls auswirft.
Sieht dann eigentlich so ein bisschen aus wie so ein Alpenbergprofil. Man sieht dann so die Hügel und abhängig davon, wann so ein Hügel auftaucht, wissen die Experten, um welchen Stoff es sich da handelt. Und das Spannende an diesen Kohlenwasserstoffen ist, dass die bei Insekten einerseits zum Austrocknungsschutz dienen und zum anderen eben zur Kommunikation. Und jetzt ist das Schwierige, rauszutüfteln, welche dieser Stoffe sind für den Verdunstungsschutz zuständig und welche für die Kommunikation. Das versuchen wir und auch viele andere. Das ist schwierig, weil das stellenweise bis zu 20, 60 verschiedene Stoffe sind. Und zudem sehen wir eben, dass auch viele Ameisen inzwischen in bestimmten Gebieten einfach verschwinden. Oder dass sich eben die Verbreitungsgebiete von verschiedenen Ameisen inzwischen ändern. Dass viele eben weiter Richtung Norden wandern, in den Bergen wandern gewisse Arten weiter in höhere Höhen, um eben ihre eigentlich angepassten Lieblingstemperatur und Lieblingsklima zu folgen, was natürlich immer nur bis zu einem gewissen Grad geht. Manche schaffen das gar nicht oder auch nicht nur Ameisen, sondern auch manche Arten schaffen das gar nicht und sterben dann eben letztlich aus.
Und eine Folge von Klimawandel und Temperaturveränderung kann natürlich sein, die finden nichts mehr zu essen, ist nicht mehr feucht genug oder eben gerade nicht oder so. Aber eure Ausgangshypothese ist, oder wahrscheinlich auch schon bewiesene Hypothese, dass Temperatur und Klimaänderung auch Einfluss hat auf die Geruchsstoffe, oder?
Genau, richtig. Also die Zusammensetzung dort ändert sich. Und da ist dann eben auch wieder so ein bisschen die Frage, wenn sich jetzt die Zusammensetzung ändert, können die Ameisen das dann überhaupt noch wahrnehmen?
Ja.
Oder manche dieser Stoffe, die also volatil, die gehen sehr leicht in die Luft über. Und wenn die jetzt super schnell verdunsten im Prinzip, dann sind die überhaupt nicht mehr wahrnehmbar, dann sind die weg und damit fehlt dann die Erkennung.
Also wissen die nicht mehr, wir sind ein Staat, rennen auseinander oder die Räuber laufen los, bringen aber nichts mehr mit zurück, weil unterwegs geht ihnen sozusagen der Auftrag verloren über den Geruchsstoff.
Genau.
Oder so.
Könnte zum Beispiel passieren, ja. Oder bei unseren Eichelameisen, wenn es dann viel zu wenig Eicheln gibt, weil die Bäume gestresst sind, dann finden die kein Zuhause mehr, keinen Unterschlupf mehr. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir zum Beispiel die Sklavenhalterameisen jetzt auf einmal in Regionen finden, wo die früher noch gar nicht vorkommen. Also die breiten tatsächlich ihre Verbreitung momentan so ein bisschen aus. Also die haben zumindest Richtung Norden da jetzt, finden die neue Habitate.
Ja. Eine letzte Rubrik, die wir gerne abfragen, ist Epic Fails. Ist mal so richtig was schiefgegangen?
Also einmal hatten wir wirklich so eine Spitz-auf-Knopf-Situation. Das war tatsächlich in Arizona beim Ameisensammeln. Da wurde eine Studentin von dortigen Wespen, also die Yellow Jackets, gestochen. Und die haben sehr potentes Gift. Und es waren gar nicht mal so viele. Also wir schätzen, dass die wahrscheinlich so 5, 6 Stiche hatte. Und kam dann aber 5, 6 Minuten später und hat gemeint, also irgendwie, sie juckt und sie kriegt so ein bisschen Ausschlag. Und dann nochmal 2 Minuten später hat man dann auch tatsächlich schon gesehen, wie der Hals rot wird und sie gemeint hat, sie kriegt langsam Atemnot. Mhm. Und dann haben wir sie eben so schnell wie möglich aus dem Wald zum Auto transportiert und da war es dann schon zu hören, dass wirklich Atemnot besteht. Und dann sind wir da in einem Affenzahn den Hügel runter zu unserer Station, haben dort zum Glück vom Stationsleiter immerhin Cortison-Tabletten bekommen und der hat uns dann ins nächste Dorf geschickt und gemeint, wir sollen da bei der Feuerwehr warten. Er ruft den Krankenwagen und es war aber leider so weit im Nirgendwo, dass es eine Dreiviertelstunde gedauert hat, bis dann tatsächlich der Krankenwagen da war. Und die Gute saß hinten im Auto und also wir haben alles versucht mit Kühlen, Beine hoch und dann kamen auch schon zum Glück 1, 2 Kollegen, die uns dann den EpiPen gegeben haben. Und mit Amerika ist es natürlich gefährlich, was das rechtlich angeht. Also da darf jemand nicht Ausgebildetes offiziell diesen EpiPen nicht verabreichen, der eben dann.
Also das ist ein Adrenalin, oder?
Genau.
Was du durch die Hose so reinhaust,
so
kennt man wahrscheinlich aus Filmen. Ja.
Als letztes Mittel.
Ja.
Und also das hat so ein bisschen beruhigt, dass wir das noch als letztes Mittel haben. Und ganz zum Glück haben wir es dann aber nicht gebraucht. Also sie hat noch mal ein paar Cortison-Tabletten bekommen und mit Kühlen und alles war es dann so nach einer Stunde ungefähr absehbar, dass es besser wird. Also gerade noch so die Kurve gekriegt. Und als dann der Krankenwagen kam, war das Schlimmste eigentlich vorbei. Die haben sie dann auch hingelegt. Und was sich dann noch rausgestellt hat, die war ganz frisch Neudoktorandin bei uns, die vorher in Australien war und ihr dortiger Reiseschutz ausgelaufen war und sie noch keine neue Auslandsreisekrankenversicherung abgeschlossen hatte. Und ohne Auslandsreisekrankenversicherung kostet ein Krankentransport in den USA, ich glaube, es waren $20.000. Und zum Glück waren die Sanitäter dort so kulant. Als sie das gehört haben, haben die gemeint, okay, ihr überlegt jetzt mal, so wie es aussieht, wird es ihr besser gehen. Ihr müsst gucken, dass die nächsten 24 Stunden nonstop jemand von euch dabei ist. Falls was passiert, kommt ihr zu uns. Oder wenn sie wirklich ins Krankenhaus will, dann fahrt ihr vor uns. Wir folgen euch, damit ihr diesen Transport nicht wahrnehmt. Also das war super nett von denen. Und sonst wären das echt $20.000 dann gewesen.
Also unterm Strich gerade noch mal Glück im Unglück, aber haarscharf.
Ja, also da ging uns wirklich allen die Düse. Ja, richtig starker anaphylaktischer Schock. Und ging aber zum Glück noch mal gut aus.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, ja.
Wunderbar, herzlichen Dank, Barbara Feldmeier. Für diese Einblicke in große dramatische Zwischenfälle und kleinste Details im Genom. Auch Ihnen, liebe Zuhörende, herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit. Wieder beim Zuhören von Erdfrequenz, dem Podcast der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hören, dann lassen Sie gerne ein Abo da oder ein Like. Sagen Sie weiter, dass es diesen Podcast gibt und bleiben Sie uns gewogen. Infos zu dieser Folge zum Weiterlesen und Durchklicken finden Sie in den Shownotes. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Mein Name ist Susanne Schädlich. Tschüss und machen Sie es gut.